Aber was ich schon gerne erwähnen würde, ich finde es schon bemerkenswert, dass Frau Konnemann am 9. November 30 Jahre Mauerfall hier bei uns ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass in Berlin auch viele andere wichtige Dinge zu erledigen gilt. Schön, dass du hier bist. Bitte schön. Das Mikro gehört dir.
November, ja, tatsächlich wird in Berlin derzeit an vielen Stellen gedacht. Denn der 9. November ist ja auch der Tag, dass eine Mauer fiel, eine physische Mauer fiel und Menschen, die bis dato getrennt waren, auf einmal miteinander nicht nur reden, sondern beieinander sein konnten. Aber dennoch glaube ich, dass an einem Tag wie heute jeder Ort, an dem gedacht wird, sei es der 9. November 1989 oder aber der 9. November eben als Reichskristallnacht, genauso wichtig ist wie Berlin. Denn am Ende geht es ja nicht darum, dass in der Hauptstadt Gedenken wichtiger wäre als in Papenburg. Oder heute Morgen in West-Oberledingen. Oder dass das Gedenken von vielen wichtiger wäre als einer einzelnen Person. Sondern am Ende geht es bei dem Gedenken ein Stück um Haltung. Eine Haltung, die es überall bedarf und eine Haltung, die auch überall eingefordert werden muss. Und das bei einem Thema, das im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht, das so ganz wenig Aufmerksamkeit selbst in den letzten Jahrzehnten erhalten hat. Und deswegen bin ich sofort hellhörig geworden, als ich den ersten Bericht über den Zyklus, der heute im Mittelpunkt steht, gelesen hatte. Nämlich den Zyklus für Maria und gestaltet, kreiert von einer Enkelin, deren Großmutter ihren Anfang nahm in Papenburg. Was übrigens deutlich macht, dass große Verbrechen oder große Taten eben nie auf Hauptstädte beschränkt bleiben. Sondern dass es unmenschliche Verbrechen ebenso gibt in Papenburg oder in Leer oder vielleicht auch in West-Oberledingen, in diesen kleinen, vermeintlich so heimeligen Ortschaften. Und dazu gehört das Thema der Euthanasie. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass es Euthanasie weitaus vor den Nazis gegeben hat. Und dass wir es uns leicht machen, indem wir sagen, ja, da war ein Ukas von Adolf Hitler, der am 1. September 1939 in einem privaten Brief das erste Mal und das einzige Mal übrigens die Massentötung einer Gruppe anordnet, schriftlich. Das hat er sonst nie getan, übrigens auf privatem Briefpapier. Die Aktion Gnadentod. Gnadentod. In dem Finden von Überschriften waren nicht nur die Nazis ganz bewusst. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieses Thema des Auslöschen vermeintlich unwerten Lebens keine Kreation der Nazis war. Sondern dass die Diskussion darum, welches Leben am Ende bleiben soll, auch aus genetischen Gründen, aus vielen Gründen heraus, eine Diskussion war, die Jahrzehnte zuvor auch schon geführt wurde. Und zwar nicht von Politikerinnen und Politikern, sondern unter anderem von Medizinern. Von Psychiatern. Darunter sind solche, ich nenne den Namen Jost, darunter sind solche, die Standardwerke geschrieben haben. vor der Ergreifung durch die Nazis, deren Standardwerke übrigens auch noch galten nach der Niederschlagung der NS-Diktatur. Darunter sind solche, die sich in keiner Weise als Politiker verstanden hätten, wahrscheinlich sogar als Philanthropen, aber dennoch die Diskussion offen führten über die Frage, welches Leben ist lebenswert. Übrigens immer im Vergleich zu der Bedeutung für die Gemeinschaft. Es gab eine, noch nicht mal Karikatur, sondern eine Zeichnung, die ich gerne mitgebracht hatte, aber die tatsächlich in Berlin liegt. Und auf dieser Zeichnung ist zu sehen ein gebeugter, offenkundig behinderter Mann. Und darunter steht, dass die Versorgung dieses Individuums den Staat 5 Euro oder 5,50 an Reichsmark kostet. Daneben steht das Bild einer Familie, natürlich Eltern, ein Mädchen, ein Junge, wunderbar strahlend anzusehen, das mit diesen 5,50 Euro auch die Versorgung dieser wunderbaren deutschen Familie gesichert sei. Es geht am Ende um die Vergleichbarkeit von Leben. Es geht um die Frage, ob ein Individuum mehr wert ist als gegebenenfalls eine gesellschaftliche Vision. Es geht um die Frage, ob die Auslöschung eines dann für unwert erkorenen Individuums gegebenenfalls sogar als Beitrag für die Gesellschaft gesehen wird. Zu dieser Entscheidung kam die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Wie gesagt, bereits vor den Nazis. Und das ist mir wichtig zu sagen. Es gab wenige, die aufstanden. Es gab sie, wie Bischof von Galen, der in einer Predigt sehr deutlich sagte, es findet diese Auslöschung von Leben statt. Menschen werden getötet. Dies ist ein Verbrechen, das wir nicht hinnehmen dürfen. Er sagte es laut in einer Predigt. Eine Predigt, die übrigens zu lesen war. Dennoch folgten ihm wenige. Die beste Antwort darauf, weshalb nicht, wäre für mich persönlich aus Angst. Denn ich respektiere durchaus Angst, weil ich mich selbst von Angst nicht frei sprechen will. Ich weiß nicht, unter welchem Druck ich wann wie gehandelt hätte. Übrigens auch nicht während der friedlichen Revolution. Wo heute viele sagen, wunderbar, eine Geschichte der Freude. Welcher Mut? Ja, es gehörte Mut dazu, auf die Straße zu gehen, ohne zu wissen, welchen Preis ich dafür würde zahlen müssen. Gegebenenfalls mein Berufsweg, gegebenenfalls mein Eigentum, gegebenenfalls meine Freiheit, gegebenenfalls sogar mein Leben. Nur zur Erinnerung, der letzte Mauertote, der erschossen wurde, war Chris Geffroy im Februar 1989. Es ist nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte. Deshalb habe ich ein Verhältnis zur Angst und sage, ja, aus Angst nicht zu sagen, macht es nicht besser. Aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte. Im Fall der Euthanasie, des Gnadentods, war es aber weitaus mehr. Es ging am Ende auch um Zustimmung zu der Frage, dass Leben als unwert betrachtet wird. Und daran, an der Auslöschung dieses Lebens, viele mitgewirkt haben. Übrigens auch Krankenschwestern. Krankenschwestern, die später in ihren Berichten erzählen, dass sie es zum Teil doch mulmig fanden, wenn sie Spritzen mit Luft setzten, um Leben zu beenden. Manchmal gab es auch die Spritze mit Morphium. Auch bei Kindern, gerade bei Kindern. Aber es gab eben auch die Auslöschung dieses Lebens durch Verdursten lassen, durch Verhungern lassen. Das alles gehört zur Wahrheit dazu. Und am Ende gab es mehr als 500.000 Menschen, die betroffen waren. Aber jetzt schaue ich sie an, wann wird über diese Menschen gesprochen? Heute. Und dafür bin ich dankbar. Insbesondere Ihnen. Denn ich kann nur erahnen, wie viel persönlichen Mut, aber auch Kraft es Sie gekostet haben muss, nicht nur diese Ausstellung zu konzipieren, sondern überhaupt zu der Wahrheit vorzugehen, zu erfahren, was ist eigentlich passiert. Denn diese Wahrheit wurde übrigens bis in die 60er, 70er Jahre hinein verleugnet. Es gab in den 60er Jahren Regressprozesse. Es ging um die Entschädigung, eine Opferentschädigung. Obzwar wir alle wissen, dass man ein solches Leid niemals wird entschädigen können. Bei dieser Opferentschädigung kam es zu Prozessen, in deren Rahmen in den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland die Argumentation vertreten wurde, dass es nicht gut sei, diesen Betroffenen und ihren Familien eine zu hohe Entschädigung zukommen zu lassen, weil es sie doch ganz durcheinander bringen würde und gegebenenfalls aus dem friedlichen Verlauf, das ihr Leben jetzt genommen hätte, herausreißen würde. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ihr lächelt, weil ihr euch das nicht vorstellen könnt, und das finde ich wunderbar. Ich meine das, wie ich es sage, weil es so schön ist, dass ihr in einem Alter seid, in dem ihr aufgewachsen seid, wo ihr so etwas nicht miterleben müsst oder euch nicht vorstellen könnt. Ich hatte übrigens das Glück, es auch nicht miterleben zu müssen. Aber Fakt ist, und das ist die Frage an euch, könntet ihr die Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei euch nicht passiert? Und jetzt schließe ich an die andere Bedeutung des 9. November 1938 eben nicht der Fall der Mauern, sondern die Tatsache, dass im Vorfeld der Reichspogromnacht Menschen, die so normal waren wie ihr oder ich, vielleicht bin ich es auch nicht, aber so normal waren wie ihr, dass diese Menschen auf einmal zu Menschen wurden, die zusahen, wie ihre Mitschüler, wie ihre Nachbarn, wie ihre Leute, die in einem Sportverein vielleicht mit ihnen Sport gemacht hatten, auf die Straße getrieben wurden, ihre Kirche zerstört wurde, zum Teil geschlagen, zum Teil diskriminiert und manchmal vor ihren Augen getötet wurden. Jetzt werden alle sagen, nein, das kann sich nicht wiederholen. Ich glaube, dass wenn ich sie sehe, auch. Denn sonst wären sie heute nicht hier. Und das gibt mir Mut und das gibt mir Hoffnung. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich manchmal in Berlin erlebe, bin ich nicht immer ganz sicher. Ich arbeite in Berlin sehr eng mit der jüdischen Gemeinschaft zusammen. Es gibt große Gemeinden dort. Ich erlebe, dass es in Berlin inzwischen wieder Alltäglichkeit ist, dass an Schulen das Wort Jude ein Schimpfwort ist. Dass es Alltäglichkeit ist, dass keiner meiner Freunde mehr eine Kippa trägt, weil er Sorge hat, angegriffen zu werden. Auf offener Straße. Weil sie wissen, dass es Realität ist, wie ein Freund, ein Rabbi, der wegen des Tragens der Kippa angegriffen worden ist. Dass eine Frau in der U-Bahn die hebräisch spricht, von ihrem Sitz gerissen wird, ohne dass jemand eingreift. Dass jedes Fußballspiel des jüdischen Fußballclubs, den es in Berlin gibt, in der Regel abgebrochen werden muss, weil das Spiel gestört wird. Dass es in Halle an Yom Kippur, an einem Feiertag der Jüdinnen und Juden, nur durch Zufall nicht zu einem unglaublichen Amoklauf gekommen ist. Und deshalb gehört zur Realität heute, dass meine jüdischen Freundinnen und Freunde mich fragen, sollen wir dieses Land verlassen? Auch das gehört zur Wahrheit an einem solchen Tag dazu. Und deshalb freue ich mich, Sie hier zu sehen, wie es mir Hoffnung gegeben hat, heute Morgen in Westoverledingen Stelen aufzubauen für die 13 Westoverledinger Jüdinnen und Juden, an die heute nur noch diese Stele erinnert, aber sie erinnert daran. Und am Ende ist es wichtig zu erinnern, und zwar genau aus diesem Anspruch heraus, erinnern für die Gegenwart. Denn nur weil sich etwas ereignet hat, heißt es nicht, dass es sich nicht wieder ereignen könne. Das ist übrigens die Philosophie auch des Nie wieder. Wir können sagen, wir wollen es nie wieder erleben. Aber damit es nie wieder passiert, müssen wir alle tätig werden. Nicht nur hoffen, sondern sprechen, wie es unsere Schulen tun, die Courage zeigen und dafür ja jedes Jahr aufs Neue immer wieder auch diesen Titel verteidigen. Und es ist mühsam. Dafür müssen wir sprechen, wie ihr, die ihr immer wieder auch Ausstellungsprojekte wie diese realisiert und ihr auch häufig euch kritischen Fragen stellen müsst. Petra, ich weiß, wie schwer es manchmal ist für dich und dein Team, für euch alle. Ich sage das gesamte Team. Für die Politik, ich schaue Uschi Mersmann an, und Jan-Peter Bechtluft, ich sehe hier viele ehrenamtlich Tätige, aber auch Verwaltungsbeamte, für die heute Bedrohung ein Teil ihres täglichen Lebens ist. Wir haben es an der Ermordung eines Kollegen von uns in Hessen erlebt. Ich schaue Sie an, die hoffentlich in sozialen Medien sich sozial bewegen und nicht asozial. Weil es am Ende dazu führt, dass passiert, was gestern passiert ist, dass der Vorsitzende des Landeselternrats, den ich gar nicht kenne, der es ehrenamtlich getan hat, sein Amt niedergelegt hat, weil er sagt, ich kann diesen Hass in den sozialen Medien nicht mehr ertragen. Und ehrlicherweise bin ich manchmal überrascht, wer sich auch von denjenigen, denen ich vermeintlich eine bürgerliche Haltung zugesprochen hätte, und damit meine ich keine parteipolitische, sich in sozialen Medien in einer Art und Weise äußern, die brutalste Gewalt für mich darstellen. Machen wir uns nichts vor. Aus brutaler und tödlicher Gesinnung werden brutale und tödliche Worte. Und aus brutalen und tödlichen Worten werden brutale und tödliche Taten an Jüdinnen und Juden, aber eben auch an Familienmitgliedern, die vielleicht sogar mit der richtigen Behandlung hätten geheilt werden können, die eines verdient hatten, als Individuum betrachtet zu werden. Deswegen lautet meine persönliche Antwort an einer solchen Stelle, wenn es darum geht, das Individuum oder die Gesellschaft zu vergleichen, dann verbietet sich ein solcher Vergleich. Das Recht auf Menschenwürde, das Recht auf persönliche Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit zeigt, dass das Individuum, egal wie dieses Individuum auch beschaffen ist, zunächst einmal unser höchster Maßstab sein muss. Und vor diesem Hintergrund bin ich zutiefst dankbar, heute hier sein zu dürfen und eben nicht bei einer der vielen sicherlich wunderbaren Feiern. Auch das wäre schön gewesen, auch vor dem Hintergrund, dass wir wieder mehr Freude an diesem Tag empfinden, als er über viele Jahre auch gefeiert worden ist. Ich finde, an diesem Tag, wenn es um die deutsche Einheit geht, müssen wir uns die Freude zurückholen, was für ein Wunder damals passiert ist. Aber es war mir wichtiger, heute hier zu sein und auch in West-Oberledingen, weil am Ende Sie alle mit Ihren Beiträgen, wie groß oder wie klein Sie auch sein mögen, einen Pflock setzen und dafür sorgen, dass gegebenenfalls sich Dinge doch nicht wiederholen. Wie auch Aktionen, über die Sie sicherlich reden werden. Und vor diesem Hintergrund geben Sie mir heute Hoffnung. Vielen Dank.